Wunder, dein Podcast über Wildtiere mit Achim Gerke.
Ja, Tag zusammen. Wilde Wunder, ein neuer Podcast über das Verhalten von Wildtieren. Ich bin Achim Gerke und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute in der Pilotfolge soll es darum gehen, wieso es eigentlich diesen Podcast gibt, also was ist da mein Antrieb, ja, und worum soll es gehen. Aber vielleicht stelle ich mich erst einmal vor. Ich bin Natur- und Wildnispädagoge, ich bin Wildnismentor und beim NABU Ruhr für die Kartierung von Greifvögeln zuständig, also für Populationsuntersuchungen. Ich gebe Seminare bei der Natur- und Wildnisschule Teutoburger Wald, bei Naturabenteuer Niederrhein und beim NABU Ruhr. Und die Themen sind Wölfe und Greifvögel, Spurenlesen, Ornithologie, Sprache des Waldes, also die Kommunikation, wie verstehen wir das, was in der Natur vor sich geht, und auch Naturverbindung, also unseren Platz in der Natur, und wie auch die Natur auf uns reagiert. Aber zurück zur Frage, wieso eigentlich dieser Podcast, wieso Wilde Wunder? Nun, ich habe mich eigentlich seit meiner Kindheit schon immer für Wildtiere interessiert, habe dann auch Dokumentationen im Fernsehen gesehen von Jacques Cousteau oder von Chimek und hatte auch immer schon Bestimmungsbücher über Vögel und andere Tiere. Was ich darin aber nachlesen konnte oder was mir da gezeigt wurde in den Filmen, hat mir nie ganz gereicht. Ich hatte immer das Gefühl, da fehlt was. In den Bestimmungsbüchern ging es, wie der Name schon sagt, meist darum, die Arten voneinander zu unterscheiden. Da ging es um Fakten, also Maße, wie groß, wie schwer, wie viele Jungtiere, wo ist die Population zu Hause, sowas in der Richtung. Und in den Filmen wurden in vielen Fällen die Arten, die Tiere über ein Jahr gezeigt in ihrem Habitat. Das ist ja erst einmal nicht so schlecht, weil man auch die Zusammenhänge sieht. In vielen Fällen führt das aber dazu, dass am Ende das Tier, was eigentlich im Zentrum stehen soll, gar nicht so intensiv betrachtet und erklärt wird. Da geht es dann, ich habe so einen Steinadlerfilm als Beispiel im Kopf, darum, den Steinadler über das ganze Jahr in den Alpen zu beobachten. Das geht dann los mit dem Frühling und mit der Balz, die wird aber nur ganz kurz gezeigt. Dann mit dem Horstbau und dann werden die Eier gelegt und die Brut und so weiter. Das ist auch am einfachsten zu drehen, darf man auch nicht vergessen. Vielleicht noch ein paar Flugbilder, aber dann viele Bilder vom Tal, vom Wetter, von den Blumen nach der Schneeschmelze, von den Murmeltieren, von den Steinböcken und was da sonst noch in der Luft, im Wasser und am Boden so unterwegs ist. Das ist ja auch alles nicht grundlegend verkehrt. Es gibt gute Gründe, das genau so zu tun. Ich sehe das Tier in seinem Habitat mit seinen Begleitern und kriege ein Gefühl für die Gegend. Es ist auch unterhaltsam, es ist abwechslungsreich. Aber wenn ich wirklich am Steinadler interessiert bin, an seinem Sozialverhalten, an seinen Verhaltensvariationen, an seiner Reaktion auf verschiedene Reize von außen, dann ist mir das einfach zu wenig. Naja, und ich habe mit den Jahren dann gemerkt, dass es weiße Flecken gibt, dass da wirklich was an Wissen vorhanden ist, aber nicht so recht vermittelt wird. Die weißen Flecken sind zum einen, es gibt Tiere, die sind heute noch unbekannt. Also zum Beispiel Lebewesen im Boden, da gibt es ja eine Vielzahl an Springschwänzen, an Milben, an ganz kleinen Tieren, die man nicht sieht, im Waldboden zum Beispiel, die aber dennoch da sind und alle miteinander mit anderen Tieren in Wirkzusammenhängen, in Regelkreisen leben. Wir kennen viele dieser Tiere noch nicht, also wissen wir auch noch weniger über die Regelkreise, also über ökologische Zusammenhänge. Trotzdem sprechen wir häufig sehr schnell darüber, was ist nützlich oder schädlich für uns oder für die Natur, obwohl wir so wenig wissen. Ganz schön arrogant. Also Punkt 1, weißer Fleck, ist, es gibt Tiere und auch Pflanzen und andere Lebewesen, die wir noch gar nicht kennen. Der zweite weiße Fleck bezieht sich auf die Forschung. Und da ist es so, dass die Verhaltensbiologie sich über die letzten 60, 70 Jahre stark verändert hat. Da gab es auch so unausgesprochene Verbote und Modeerscheinungen. Da will ich jetzt nicht im Schwerpunkt drauf eingehen, kann man an anderer Stelle nachlesen. Aber da ging es schon darum, ja, dass man zu Beginn vielleicht Tiere oder tierisches Verhalten eher immer auf Menschen bezogen hat, sich also gefragt hat, was können wilde Tiere so gut wie Menschen, den Menschen immer als Benchmark, wenn es um Intelligenz ging, um Gefühle, um komplexes Sozialverhalten. Und das später dann verpönt war, das zu tun. Also da hat sich viel geändert. Aber das ist erstmal das eine. Also es wurde nicht immer viel und mit aller Kraft und auch mit den notwendigen finanziellen Mitteln Tierverhalten erforscht. Man muss natürlich auch sagen, dass Verhaltensforschung bei Wildtieren nicht unkompliziert ist und sehr aufwendig. Das liegt auch daran, dass Tierverhalten von vielen Faktoren abhängt. Und ich habe ein Beispiel im Kopf, das in der Literatur zu Habichten zum Beispiel beschrieben steht. Zum Bruthabitat wird dann die Größe des Waldes beschrieben, was für Bäume er bevorzugt und solche Geschichten. Wir in der Praxis aber sehen, dass es höchstwahrscheinlich einen Zusammenhang gibt, wo denn der nächste Uhu brütet. Und das sind dann zum Beispiel Faktoren schwer sichtbar. Der Uhu ist vor allen Dingen in der Nacht aktiv. Der Greifvogelforscher ist vielleicht am Tag unterwegs. Das ist dann immer gar nicht so einfach, das wirklich alles zu beachten. Und genauso kann es sein, dass das Vorkommen irgendeines Pilzes am Baum wichtig ist oder sonst irgendwas. Das wissen wir alles nicht. Also es ist gar nicht so einfach, die vielen Faktoren zu sehen und zu berücksichtigen, wenn man das Tierverhalten beurteilen will, interpretieren will. Ja, und wie versucht man das auszuschließen, indem man zum Beispiel Tierversuche macht? Also man nimmt eine Laborsituation oder hat die Tiere sonst irgendwo in Gefangenschaft und versucht, Faktoren auszuschließen und dann zu schauen, wie sich das Tierverhalten verändert, wenn man irgendeine Rahmenbedingung ändert. So kann man dieser Komplexität entfliehen. Aber natürlich mit dem Nachteil, dass ich einen neuen Faktor geschaffen habe, nämlich diese Laborsituation oder die Gefangenschaft. Und ich kann ja nicht davon ausgehen, dass ein Tier sich in dieser Situation genauso verhält wie draußen. Ja, und dann ist es auch so, dass natürlich als Forscher es nicht unwichtig ist, dass man auch ernst genommen wird in Forscherkreisen. Und das führt, glaube ich, in meiner Wahrnehmung dazu, dass viele Forscher sehr vorsichtig damit sind, Geschichten zu erzählen oder Thesen zu verbreiten, wenn sie nicht zum Forschungsauftrag gehören, also wenn sie da einen halbwegs gesicherten Rahmen haben für ihre Geschichte, also eine Grundlage. Und halt auch wenn sie es nicht beweisen können, ne, dann gibt es viele Forscher, die sind da eher zurückhaltend. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, dass es vielleicht Forscher gibt, die jahrelang ein Tier erforschen, viel Zeit draußen verbringen, viel Kameras aufgestellt haben, viele Sichtungen machen, vielleicht von einem ganz anderen Tier. Also sie erforschen Dachse und lernen aber viel über Eichhörnchen. Das gehört aber gerade nicht zum Forschungsauftrag und es sind eher so anekdotische Geschichten, die sich dann vielleicht auch nicht allgemeingültig beweisen lassen. Dann ist es häufig so, in meiner Wahrnehmung, dass die Forscher diese Eichhörnchengeschichten für sich behalten. Die erzählen sie keinem. Also höchstens ihren Freunden, ihren Kollegen. Aber das wird nicht veröffentlicht. Aber es kann sein, dass diese Erlebnisse ganz, ganz wertvoll sein könnten für andere, die das vielleicht in einem anderen Kontext wiedersehen. Also Forscher häufig mit Veröffentlichungen zu dem, wozu sie einen Forschungsauftrag haben und was sie beweisen können. Dann gibt es noch eine andere Gruppe an Leuten, an Fachleuten, die viel draußen sind und häufig auch Biologen sind. Und das sind gute professionelle Tierfilmer und Naturfotografen. Die sind auch lange draußen und filmen und machen viele, viele Fotos. Aber was wird veröffentlicht? Das, wozu sie einen Auftrag haben und auch das, wozu sie gute Bilder haben und gute Filme haben. Und ich kenne genug gute Filmer und Fotografen, um sagen zu können, dass die Hürden da häufig sehr hoch sind und für mich als Laien auch nicht immer so ganz nachzuvollziehen sind. Also ich habe häufig schon Fotos oder Filmaufnahmen gesehen, wo ich begeistert war und wo die gesagt haben, das ist Schrott, das schmeiße ich weg, ne? Weil da hat der Hintergrund nicht gestimmt, da hat das Licht nicht gestimmt, da hat das Setting nicht gestimmt, da war der Ausdruck nicht der richtige. Da war vielleicht keine Geschichte zu erkennen, die sie erzählen konnten. Da sind die Ansprüche an die Bilder sehr hoch. Und das, wozu es keine guten Bilder gibt, das wird von Kameraleuten und von Fotografen häufig dann nicht veröffentlicht. Die behalten auch ihre Geschichten für sich. Also zwei Gruppen, Forscher und diese Bildproduzenten, wissen eine ganze Menge, sind Leute, die sehr viel Zeit ihres beruflichen Lebens auch draußen verbringen, sehr viel Geschichten sehen, sehr viel Beobachtung machen, die aber leider nicht vermitteln. Ja, das habe ich erkannt, weil ich vor allen Dingen hier bei meinem Freund Carsten Nitsch im Spreecamp in der Lausitz, da bin ich sehr häufig, gebe da auch einige meiner Seminare, auch teils mit ihm zusammen. Und da kommen häufig, weil es da halt die Wölfe gibt, auch sehr viel Kameraleute hin, Tierfilmer und auch Forscher. Und ja, da habe ich das gemerkt, dass die eigentlich eine ganze Menge zu erzählen haben, wenn man denen die richtigen Fragen stellt. Und so gibt es im Wesentlichen eigentlich vier Quellen für das, was ich hier versuche zu vermitteln in diesem Podcast. Es ist zum einen, ja, das Gespräch auch mit solchen Experten. Ihr findet das zum Teil schon auf meiner Homepage wildewunder.eu. Ja, das werde ich hier fortführen. Also ich mache die Folgen nicht nur alleine, sondern ab und zu werde ich auch Gäste haben. Ja, diese Experten, diese Filmer, diese Kameraleute, diese Forscher. Und ich frage die nach ihren Geschichten, nach dem, was sie vermuten. Die zweite Quelle ist ja auch eine Basis dafür, das ist wirklich Fachliteratur, also auch Monographien, das sind Bücher nur über eine Tiergruppe oder nur über eine Tierart. Das sind teilweise ziemlich dicke Schinken, aber da kann man den Forschungsstand oder Spezialfragen sehr gut herauslesen. Oder auch einzelne Studien, auch die, ich gehe teilweise auch auf Kongresse. Also das ist wirklich so diese Fachliteratur, diese wissenschaftliche Seite. Das dritte ist dann eigentlich, ja, ich würde es vielleicht nennen, Austauschen im Netzwerk. Ich gebe ja, wie gesagt, Seminare. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe an Begegnungen mit anderen Menschen, die auch naturbegeistert sind mit unterschiedlichem Vorwissen und sowohl deren Wissen als auch deren Fragen befruchten mich natürlich auch und meine Perspektiven auf die Natur. Also das ist auch ganz wertvoll und ich hoffe, dass wir das hier im Podcast auch machen. Also dass Zuhörer mir gerne auch Fragen schicken, also dass ihr euch beteiligt, dass ihr, auch wenn ihr was besser wisst, wenn ihr eine andere Sichtweise habt, wenn ihr eine Ergänzung habt, dass ihr es gerne schreibt. Und dass wir uns hier gemeinsam auf den Weg machen, um insgesamt ein bisschen besser die Natur und die Wildtiere zu verstehen. Na und die vierte Quelle ist für mich dann das Selbst-Draußen-Sein. Und ich sage immer, es lohnt sich immer, den Hintern hochzukriegen. Also jeder kennt es, dass er mal bequem ist und morgens eigentlich lieber im warmen Bett bleiben will oder im Schlafsack, statt dann im Morgennebel oder nachts bei Regen schon rauszugehen, um an irgendeinen zugigen Ort zu kommen und sich den Hintern abzufrieren, um dann auf Tiere zu warten. Aber es lohnt sich immer. Wenn man keine Wölfe sieht, wenn man keinen Hirsch sieht, wenn man keinen Adler sieht, keine Schlange, vielleicht ist dann einfach schöner Nebel da oder man hat auf einmal eine tolle Kranich- oder Schwarzspechtbegegnung. Irgendwas passiert immer. Es lohnt sich eigentlich immer. Naja, und dann hat es auch Vor- und Nachteile, ob man allein unterwegs ist oder in Gesellschaft. Allein, glaube ich, grundlegend erstmal ist die Störung in der Natur dann kleiner. Ja, man sieht vielleicht dann dadurch mehr, wenn man in Stille ist. auch in so eine entspannte Körperhaltung reinkommt vielleicht und dann von den Tieren nicht so gut wahrgenommen wird. Das ist das eine. Und das andere ist aber, wenn ich mit anderen unterwegs bin, erstmal habe ich mehr Augen und Ohren. Also dann sehen vier Augen vielleicht mehr als zwei. Das andere ist auch, dass jeder Mensch andere Wahrnehmungsmuster hat. Ja, es gibt Leute, die finden viel, was auf dem Boden ist, sehen viele Spuren. Andere achten immer auf den Horizont, andere auf Bewegungen, noch andere auf Farben. Noch andere riechen vielleicht mehr, als dass sie sehen oder fühlen sich in die Stimmung in einem Habitat hinein, in einer Gegend. Also jeder ist anders, jeder nimmt anders wahr und mehr Leute können dann einfach mehr wahrnehmen. Ja, jetzt habe ich viel von diesen weißen Flecken gesprochen und ja, vielleicht gebe ich noch drei Beispiele dafür, was ich eigentlich damit meine. Also was ist das, was mir da fehlt in den Bestimmungsbüchern und in den Tierdokus? Ein Beispiel sind die Luchse. Da findet man in ganz vielen Büchern und in Filmen beschrieben, dass es eigentlich Einzelgänger sind. Also der Kuder, der Kater, der männliche Luchs befruchtet die Katze, die Luchsin, und nach der Paarung verschwindet der Luchs und lässt die Luchsin alleine und die Luchsin zieht alleine ihren Nachwuchs groß. Wenn die Jungtiere dann groß genug sind, verlassen sie die Mutter und ziehen ihrer Wege. Soweit das, was man häufig liest, also Quintessenz, Schluss vom Ganzen, der Luchs ist ein Einzelgänger. Ich war sowohl im Harz beim Ole Anders, dem Leiter des dortigen Luchsprojektes, als auch bei Sibylle Wölfel, der Leiterin des Luchsprojektes im Bayerischen Wald. Und der Mann von der Sibylle Wölfel ist der Manfred Wölfel, der hat vorher schon Luchse in der Schweiz erforscht und ist auch in der bayerischen Politik für Großprädatoren zuständig. Also da war schon geballte Kompetenz da. Sibylle machte das auch nicht erst seit Kurzem. Also hat schon viele Jahre Luchse verfolgt, ist damals auch noch mit Telemetrie, also noch nicht mit GPS, den Luchsspuren dann über mehrere Kilometer gefolgt. Also hat ganz viel Erfahrung da drin. Ja, und was habe ich gehört? Der männliche Luchs überlässt dem weiblichen Luchs das bessere Revier, also mit einem besseren Nahrungsangebot. Und also das hat man festgestellt. Und auch, dass sich die beiden Reviere vom männlichen und weiblichen Luchs teils überlappen. Also dass es durchaus auch so eine Art Schnittmenge gibt. Und es gibt mehrere Hinweise darauf. Das hat man dann so mit Spuren gesehen oder Wildtierkameras, teilweise mit Sendern, dass es ja auch zu treffen gibt über das Jahr. Also dass es nicht nur die Paarung gibt und dann sehen die sich gar nicht mehr oder vertreiben sich sogar gegenseitig aus ihrem Revier, sondern die streifen eher dadurch und es gibt auch Treffen. Und das andere ist, dass auch die jungen Luchse, wenn sie die Mutter verlassen haben, teils mal wieder zurückkommen und sogar am selben Riss angetroffen werden, also dass es Zeichen dafür gibt, dass die sich die Nahrung teilen, nachdem sie eigentlich schon weg sind. Naja, das ist was, das lässt sich schwer beweisen, weil auch Luchssichtungen sind sehr selten. Die streifen immer sehr gut versteckt, sehr scheu durch ihr Revier und man hat Sichtungen meistens eher durch Wildtierkameras, entweder an strategisch guten Stellen, wo sie häufiger mal vorbeikommen, oder an Stellen, wo man einen Lockstab mit einem Duftstoff platziert. Und sonst muss man Spuren auswerten und das interpretieren, was man sieht. Aber für mich war erstmal da relevant, dass da Leute sind, die seit vielen Jahren sich mit dem Tier beschäftigen und Hinweise darauf haben, dass das Tier vielleicht einen ganz anderen Charakter hat, ein anderes Wesen, als das, was immer so vermittelt wird. Und ich sage jetzt nicht, es ist bewiesen, dass es ganz anders ist. Es entstehen halt neue Fragen. Und das, finde ich, ist auch ein Wesen eines Naturforschers, sollte es sein, dass ich mir immer neue Fragen stelle, dass ich neugierig bin Und dass ich nicht sage, ja, der Luchs ist ein Einzelgänger, check, ist jetzt so, ne? Und dann brauche ich gar nicht mehr gucken. Ich habe ja vorhin auch gesagt, ich gebe Kursen auch zum Spurenlesen hier mit dem Christian Meister zusammen. Und da kommt es uns dann auch drauf an, dass wir uns nicht nur darauf konzentrieren, die Spuren zu vermessen und zu identifizieren, also einer Tierart zuzuordnen, einem Geschlecht, einer Größe zuzuordnen, sondern sie auch richtig zu interpretieren. Also was für ein Verhalten könnte damit verbunden sein. Und wenn ich dann nicht tiefer gehe, also nicht genau weiß oder mich frage, kann das hier auch eine soziale Begegnung sein, dann ist es sehr schnell so, dass ich zu einer Falschinterpretation komme. Also mit einem Antrieb dafür, sich mit diesem Tier näher zu beschäftigen. Ja, so viel zu den Luchsen. Das zweite Beispiel ist, das hat in Berlin stattgefunden. Da bin ich mit einem befreundeten Naturfotograf, dem Martin Rundfeld, unterwegs gewesen. Er wollte mir da etwas zeigen. Und auf dem Weg dahin haben wir eine Nebelkrähe gesehen, die einen Turmfalken verfolgt hat. Und ich habe dem Martin darauf hingewiesen. Er hat dann gesagt, ja, das machen die ja immer so. Dann haben wir uns damit aber nicht zufrieden gegeben und sind weitergegangen. Weil klar, ich habe jetzt als Greifvogelkartierer auch schon häufig gesehen, dass Krähenvögel irgendwelche Greifvögel angreifen. Man sagt dann bei Vogelkundlern auch hassen dazu. Häufig wird das im Kontext dann auch gesehen, da wird eine Brut verteidigt. Das passte da aber nicht zur Jahreszeit, da war auch keine Brut weit und breit. Also wir sind stehen geblieben, haben uns das genauer angeschaut und dann war es so, dass dann auch der Turmfalke mal der Nebelkrähe hinterher geflogen ist. Und dann hat das wieder gewechselt und wieder gewechselt und dann kam eine Phase, die war nahezu, ich würde mal sagen, 2 Minuten lang. Da sind die beiden wie eigentlich beim Eispaarlauf parallel durch die Gegend gezogen, haben ihre Bögen gezogen und sind so synchron geflogen. Und danach saßen sie hinterher 50, 60 Zentimeter voneinander entfernt auf einem Baum nebeneinander. Friedlich. Und wenn man sich diese ganze Szene vergegenwärtigt und genau beobachtet und interpretiert, also die Körpersprache, den Charakter der Stimmen, auch geguckt, ob die Krähe wirklich versucht hat, auf den Turmfalken zu hacken, wie sie es manchmal machen, wenn die der Brut zu nahe kommen, dann kam ich zu dem Schluss, hier war überhaupt keine Aggression im Spiel, also weder vom Falken noch von der Krähe, und hinterher saßen die nebeneinander friedlich auf dem Baum. Also da stelle ich mir die Frage, oder da ist meine These, A, das war Spielverhalten, ne, das war spielerisch, sehr spielerisch, und B, die kennen sich. Die fliegen da nicht zum ersten Mal rum, sondern das war ihr Dienstagnachmittagssport. Aber wie gesagt, das ist eine These, das kann ich nicht beweisen. Aber das, wenn ich jetzt aus der Gegend käme, wäre ich da jetzt häufiger und würde mir das anschauen und auch nachprüfen, ob das immer dieselben Individuen sind. Ne? Also manchmal kann man die ja anhand irgendwelcher Merkmale identifizieren. Ja, das wäre so das zweite Beispiel für wilde Wunder, wo man mal genauer hinschaut. Das dritte Beispiel habe ich von Ralf Müller. Er hat sich ja ganz viel mit der Sprache der Vögel beschäftigt. Und der hat mir ein Beispiel erzählt, dass er mit einem Auto eine kleine Straße lang gefahren ist und sah auf dem Teer eine tote Bachstelze liegen. Und er hat angehalten und ist ausgestiegen. Und er wollte die Bachstelze von der Straße ins Grüne legen. Er mochte einfach nicht, dass da andere Autos drüber fahren und die immer weiter platt fahren. Und hat dann gesehen, dass eine zweite Bachstelze am Straßenrand saß und immer wieder auf die Straße geflogen ist und die Bachstelze angezupft hat an den Federn, wie um ihr hochzuhelfen oder sie von der Straße zu ziehen. Und das hat er sich dann ein bisschen angeschaut und das hat gar nicht aufgehört. Und da kann man sich die Frage stellen, sind das eigentlich nur Delfine und Gorillas und Papageien und Krähenvögel und Elefanten, denen man ja sowas eher zutraut, ne? Dass sie auch Gefühle haben, dass sie komplexes Sozialverhalten haben, dass sie intelligent sind. Oder können das nicht auch bei Bachstelzen auch sein, sondern auch bei anderen Tieren, wo man es vielleicht erst nicht vermuten würde? Ja, das waren jetzt erstmal drei Beispiele, was ich unter wilde Wunder verstehe. Da gibt es sicher viel, viel, viel mehr. Wenn ihr da etwas wisst, wenn ihr etwas vorschlagt, wenn ihr was beitragen wollt, meldet euch gerne. Wie gesagt, der Austausch mit anderen Naturbegeisterten ist mir auch ein Anliegen und da können wir nur alle von lernen und profitieren. Und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis ganz bald.
Das war Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Podcast, damit du keine Folge verpasst und lass gerne eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Du findest Wilde Wunder auf Facebook und Instagram sowie auf wildewunder.eu.